Ja, schönen guten Abend. Ich danke für die Einladung. Ich muss eine kleine Vorwarnung machen. Ich werde also jetzt nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen mit der Finanzkrise, das, was so in der Zeitung steht, sondern ich will es etwas grundsätzlich von der Krisentheorie her aufrollen. Das war ja auch schon, wer das letzte Mal hier war, der Vortrag von Klaus-Peter Ortlieb. Da will ich auch mich drauf beziehen, beziehungsweise daran anschließen. Und da geht es ja eben sehr grundsätzlich um die Marx'sche Krisentheorie. Ich vertrete also genau wie der Referent vom letzten Mal eine bestimmte theoretische Position, die sich aus dem traditionellen Marxismus so seit den 80er Jahren rausentwickelt hat, firmiert unter dem Label Wertkritik. Und da geht es eben auch ganz zentral um eine veränderte Wahrnehmung, eine veränderte Darstellung der Krisentheorie. Und zwar, wenn wir jetzt da mal einsteigen, die Krisentheorie im traditionellen Marxismus, die bezog sich zumindest soweit sie in der Linken und darüber hinaus einigermaßen populär geworden ist, immer auf zwei Aspekte. Das eine, das kennt man unter dem Begriff Anarchie des Marktes. Und das meint eben, dass es keine Planung gibt, dass alles über die Konkurrenz auf dem Markt geregelt wird. Und das kann dazu führen, dass es zu sogenannten Disproportionalitäten zwischen den einzelnen Produktionszweigen kommt, zu Stockungen, die dann eben in Krisen sich niederschlagen können. Deswegen nennt sich dieser Aspekt eben auch Disproportionalitätstheorie. Meistens bezieht sich das auf das, was Marx im zweiten Band des Kapitals abhandelt unter die sogenannte Abteilung 1 und Abteilung 2. Also Abteilung 1 die Produktionsmittelindustrie, Abteilung 2 die Konsumptionsgüterindustrie. Und da kann es eben, wenn jetzt die Investitionen chaotisch verlaufen, nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten, eben zu Ungleichgewichten kommen. Es kann sein, dass sozusagen der Topf nicht zu seinem Deckel kommt und dass dann eben Stockungen eintreten. Also dieser Aspekt der Anarchie des Marktes als Krisenaspekt. Die Schlussfolgerung aus diesem Ansatz der Krisentheorie war meistens, dass man einfach durch staatliche Planung die Anarchie des Marktes beseitigen muss. Und das ist ja ungefähr das, was auch der bekannte Staats- oder Realsozialismus versucht hat, wobei man natürlich dazu sagen muss, die gesellschaftlichen Formen, in denen Kapitalismus sich bewegt, also die Grundformen von dem, was Marx, da komme ich dann gleich drauf, abstrakte Arbeit, Wert, Ware, Geld, Kapital, Form nennt, das wurde eigentlich beibehalten oder das steht da gar nicht zur Debatte, sondern es geht nur um die Disproportionalität, die Anarchie über die Marktkonkurrenz, die sozusagen in diesem Formzusammenhang Unordnung schafft. Jetzt soll der Staat dann die Ordnung schaffen auf dem Boden genau dieser unüberwundenen Formen, die überhaupt gar nicht zur Debatte stehen. Der zweite Aspekt der traditionellen Krisentheorie, der läuft darauf hinaus, nennt sich dann Unterkonsumptionstheorie, der läuft darauf hinaus, dass zwar genug Wert und Mehrwert produziert wird eigentlich, aber dass die Masseneinkommen zu gering sind, die Kaufkraft fehlt und dann kann dieser geschaffene Wert oder Mehrwert nicht ausreichend realisiert werden. Also das sogenannte Realisationsproblem. Und die Schlussfolgerung daraus ist auch einfach, man muss halt die Massenkaufkraft stärken. Das kennen wir ja auch landläufig aus linken Zusammenhängen und aus den Diskussionen, aber auch aus den öffentlichen Debatten. Auch da ist eigentlich der Formzusammenhang des Kapitalismus genauso blind vorausgesetzt. Also diese Formen von abstrakter Arbeit, Wertware, Geld, Kapital und so weiter, die sind da genauso verinnerlicht sozusagen und selbstverständlich. Es geht eigentlich nur darum, sozusagen den Defekt zu beheben, dass zu wenig Kaufkraft in dieser Geldform da ist und dass halt, indem man diesen Defekt behebt, mehr Gerechtigkeit gleichzeitig entsteht und eben die Menschen genug zu beißen haben. Nun, aus der Sicht, die ich hier vertrete, greifen diese beiden Aspekte der traditionellen Krisentheorie viel zu kurz. Es gibt nämlich etwas viel Grundsätzlicheres, was viel tiefer geht, nämlich das Problem, und aus dem eigentlich auch schon alle historischen Krisen entstanden sind, dass zu wenig Wert und Mehrwert überhaupt produziert wird. Und dass diese mangelnde Produktion von Wert und Mehrwert, die in der Vergangenheit nur immer so zyklisch oder in Krisen, die dann wieder behoben worden sind, wo sich das abgespielt hat, aber auch da war die Grundlage schon immer eben etwas, was in den basalen Grundlagen, in den Formzusammenhang, in dem Zusammenhang von abstrakter Arbeit, Wertware, Geld, Kapitalform selber liegt. Also ein Ansatz einer Krisentheorie, die sagt, es wird zu wenig Wert produziert und letztendlich wird dieser ganze Zusammenhang, der bisher immer selbstverständlich vorausgesetzt worden ist, nämlich die Verausgabung von Arbeit, das Verdienen von Geld, die Verwertung von Kapital, das wird irgendwann ganz in die Luft gesprengt. Und in den Formen geht es dann überhaupt nicht weiter. Und alle bisherigen Krisen waren schon sozusagen ein kleiner Vorschein davon. Und die tiefste Ursache der Krisen liegt eben genau in dieser Grundlage selber. Das heißt natürlich, dass das, was man so selbstverständlich voraussetzt, die berühmte Arbeit und der berühmte Wert, dass das gar nichts Überhistorisches ist, keine allgemeine Menschheitsbedingung, sondern etwas spezifisch Kapitalistisches, was mit dem Kapitalismus erst entstanden ist und auch mit ihm zugrunde gehen wird. Und jetzt muss man natürlich fragen, ja, worin besteht eigentlich dieser Zusammenhang? Man könnte es eigentlich bei Marx schon im ersten Kapitel des ersten Bandes des Kapitals nachlesen, wo er diesen Begriff der Arbeitsabstraktion entfaltet. Was ist das eigentlich? Arbeit ist ja ein Abstraktum, ein abstrakter Begriff. Man weiß ja nicht, was das für einen Inhalt hat. Der Inhalt ist hier eigentlich ausgeblendet. Und Marx nennt es dann etwas doppelt gemoppelt noch mit dem Adjektiv abstrakte Arbeit. Und dieser Begriff der abstrakten Arbeit, ich sage es bloß so nebenbei, der wurde im Staatssozialismus als ganz positive Kategorie verstanden. Als sozusagen ein Terminus technicus, mit dem man operieren kann, eben in der staatlichen Planung dann. Bei Marx ist das aber eigentlich ein extrem negativer Begriff. Ein kritischer Begriff. Und es liegt daran, dass er gleich am Anfang sagt, was bedeutet eigentlich diese Abstraktion Arbeit, diese Abstraktheit, diese abstrakte Arbeit? Sie bedeutet die vollkommene Gleichgültigkeit gegenüber dem Inhalt. Es ist also scheißegal, ob da Schokoladentörtchen oder Handgranaten hergestellt werden. Es kommt darauf überhaupt nicht an, auf den Inhalt. Sondern auf was? Was bleibt dann übrig, wenn man vom konkreten Inhalt abstrahiert? Marx sagt dann, es bleibt übrig die abstrakte Verausgabung menschlicher Energie. Er nennt es dann die Verausgabung von Nerv, Muskel, Hirn. Egal wofür. Verausgabung menschlicher Energie, die dann sozusagen die Wertgegenständlichkeit der Waren repräsentiert oder in dieser Wertgegenständlichkeit wird eine bestimmte Masse verausgabter abstraktmenschlicher Energie in diesen betriebswirtschaftlichen Funktionsräumen repräsentiert. Das heißt, ein produzierter Tisch als Ware, der ist gesellschaftlich gesehen kein Tisch, den man benutzen kann, auf dem man sein Mittagessen hinstellen kann und so weiter oder auf dem man was schreiben kann, sondern der Tisch ist eben abstrakte Wertgegenständlichkeit gesellschaftlich. Das heißt, eine, wie Marx sich ausdrückt, gespenstische Masse vergangener, verausgabter menschlicher Energie, die repräsentiert er und sonst gar nichts, gesellschaftlich gesehen. Und auf seinen Charakter als Tisch kommt es überhaupt nicht an, sondern nur auf diese Wertrepräsentanz. Ja, dann, ich will es jetzt nicht im Detail weiterführen, sonst müsste ich den ganzen ersten Band referieren, das Kapital. Dann wird eben diese Wertgegenständlichkeit in einer allgemeinen gesellschaftlichen Form, in der es sozusagen alle Waren repräsentiert, zum Geld. Eine ausgesonderte Ware, die als Geld fungiert, als allgemeines Äquivalent, als allgemeine Repräsentanz dieser verausgabten gesellschaftlichen Masse abstrakt menschlicher Energie. Und jetzt kann man sagen natürlich, ja, was soll denn das Ganze eigentlich? Das klingt doch völlig bescheuert, ja, verrückt. Und das ist es nämlich auch, weil Marx spricht von verrückter Form. Ja, gespenstische Gegenständlichkeit. Ja, was soll das? Es macht überhaupt nur Sinn, wenn das Geld, damit der Wert, damit die abstrakte Arbeit auf sich selber rückgekoppelt wird in einer Verwertungsbewegung. Das heißt schlichtweg, ein Selbstzweck, so kann man es jetzt populär sagen, aus einem Euro zwei zu machen, aus einem Dollar zwei zu machen. Das heißt natürlich nichts anderes, aus Wert immer mehr Wert zu machen, aus Geld immer mehr Geld, damit aber auch aus verausgabter, abstrakter menschlicher Energie immer mehr verausgabte, abstrakte menschliche Energie. Das ist eben das, was Marx das automatische Subjekt der Gesellschaft nennt, diese Verwertung des Werts, dem alle Akteure, nicht bloß die Lohnarbeiterinnen, sondern eben auch das Management, die Politiker, die Medien und so weiter, alles ist dem untergeordnet. Das ist sozusagen ein historisch konstituierter, völlig verrückter gesellschaftlicher Selbstzweck. Und das heißt natürlich nichts anderes, als dass die Menschen ihr Leben sozusagen damit vergeuden müssen, ja, Kapital zu verwerten als Selbstzweck, ja, und die Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse, auch der sozialen Bedürfnisse, bestenfalls ein Abfallprodukt dieser Verwertungsbewegung ist. Jetzt sind wir noch nicht bei der Krise. Jetzt kann man nämlich sagen, das ist doch eigentlich eine gigantische Zumutung. Das ist es ja auch. Nur die haben die Menschen eben in einem Prozess von mehr als 200 Jahren verinnerlicht. Das erscheint uns ja ganz normal. Ja? Obwohl unsere Vorfahren da noch sozusagen schreiend davongelaufen sind. Das war nicht selbstverständlich ursprünglich. Es wurde mit Gewalt, mit Einpeitschen, der Marx spricht sogar von Hineinfoltern der Menschen in dieses Zumutungsverhältnis. Und jetzt haben wir es verinnerlicht, aber man könnte ja immer sagen, und das wäre jeden Augenblick unabhängig von jeder Krise möglich zu erkennen, mein Gott, das ist ja eine Zumutung, eine unerträgliche Zumutung, sein Leben, sein ganzes Leben dieser Maschine, dieser Kapitalmaschine zu unterwerfen. Gut, das wäre so, egal, ob diese Maschine funktioniert oder nicht. Die Krise findet aber auf der Ebene statt, dass es unabhängig vom Willen und Bewusstsein der Akteure, Marx sagt, hinter ihrem Rücken dazu kommt, dass sich ein innerer Widerspruch aufbaut, der diese Verwertungsmaschine sozusagen ja, immer wieder zum Stehen bringt oder letztendlich sogar, man könnte es in der bildhaft sagen, ihren Kolbenfresser verursacht, dass er also sozusagen kaputt geht, an die Wand fährt. Und das ist also ein objektiver Prozess, unabhängig davon, ob die Menschen das wollen oder nicht. Unabhängig natürlich auch, ob die Kapitalisten oder Manager oder wer immer das will oder nicht. Und wo liegt jetzt das Problem? Eben nicht bloß in der mangelnden Kaufkraft und in der Disproportionalität der Produktionszweige, der Anarchie des Marktes, sondern auf der Ebene dieser Arbeitssubstanz selber. Das ist nämlich diese Verausgabung menschlicher Energie, abstrakter Energie von Nerv, Muskel, Hirn, das bezeichnet Marx als die Substanz des Kapitals, die Substanz der Verwertungsbewegung. Wenn ich jetzt übrigens hier immer von Wert und Mehrwert spreche, dann kann ich das jetzt in Zukunft abkürzen und rede nur noch von Mehrwert, weil nämlich, dass die jeweils neu zu schaffende Wertmasse immer auch die Reproduktionskosten der Arbeitskraft mit einschließen muss. Die muss ich ja ernähren, um weiter produzieren zu können. Das bedeutet, dass immer ein Teil der Wertschöpfung für diese Reproduktionskosten verausgabt werden muss und das, was darüber hinaus an Wertproduktion durch diese Arbeitskraft stattfindet, das ist eben der berühmte Mehrwert. Aber allein darauf kommt es ja der Verwertungsbewegung an, der Kapitalmaschine. Aus einem Euro zwei machen. Nicht? Und die Reproduktionskosten der Arbeitskraft, die sind da auch nur sozusagen eine lästige Bedingung. Also spreche ich in Zukunft jetzt nur noch von Mehrwertproduktion und realer Mehrwertschöpfung. Also wie kann auf dieser Ebene der Substanz der Verausgabung menschlicher Energie der Mehrwertproduktion eine Krise oder ein Krisengrund, der tiefere Krisengrund liegen? Nun, aus der Sicht des theoretischen Ansatzes, den ich hier vertrete, gibt es da einen elementaren Selbstwiderspruch des Kapitalismus, der Verwertung. Nämlich, die Substanz des Ganzen ist ja die immer weiter gesteigerte Verausgabung menschlicher Energie, abstrakt menschlicher Energie. Gleichzeitig aber haben wir es ja mit der Konkurrenz zu tun. Die Konkurrenz auf den Märkten, die da ununterbrochen stattfindet, eine universelle Konkurrenz, die zwingt die einzelnen Kapitalien dazu, sich in dieser Konkurrenz durchsetzen zu müssen. Wie können sie das machen? Sie müssen billiger als ihre Konkurrenten anbieten. Und wie können sie schaffen, billiger anzubieten? Sie müssen die Produktivität steigern. Das heißt, sie müssen einen höheren Ausstoß pro Zeiteinheit an Produkten mit einer bestimmten Arbeitskraft hervorbringen. Was bedeutet das nun aber? Es bedeutet ja nichts anderes, als dass in einem, wenn man das als langen säkularen Prozess sieht, dass immer mehr Arbeitskraft durch Produktivkraftentwicklung überflüssig gemacht wird. Und damit ist natürlich ein Selbstwiderspruch gesetzt, denn auf der einen Seite das Kapital als gesellschaftliche Maschine, als Gesamtverhältnis beruht auf nichts anderem als auf der ständigen Steigerung dieser Arbeitssubstanz, dieser Substanz abstrakt menschlicher Energie. Auf der anderen Seite, indem die einzelnen Kapitalien miteinander konkurrieren müssen, dadurch die Produktivkräfte entwickeln müssen, nehmen sie sozusagen die Substanz des Ganzen sukzessive aus dem Prozess raus. Das heißt, man kann von einer säkularen Entwertung des Werts oder Entsubstantialisierung des Kapitals sprechen. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, merken die das nicht? Ne? Haben die keinen Begriff von ihrem eigenen System? Muss man natürlich schon sagen, in der Tat haben sie keinen Begriff davon. Sie sind ja diejenigen, die das am allermeisten für was ganz Natürliches halten, für einen reinen Naturprozess und glauben, dass das ewig so weitergehen kann. Es gibt aber auch noch sozusagen einen mechanischen Grund in dem Ganzen oder einen Mechanismus, eben was über die Konkurrenz läuft, nämlich, was ich bisher noch nicht gesagt habe, diese Verausgabung menschlicher, abstraktmenschlicher Energie in diesen betriebswirtschaftlichen Räumen. Da könnte man denken, und so kann man auch sogar den ersten Band des Kapital von Marx lesen unter Umständen, dass diese Verausgabung von menschlicher Energie, die ist gebunden an die davon jeweils produzierten Güter. Also da fließt jetzt sozusagen das, was die Arbeiter in einer Möbelfabrik für die Tische aufwenden müssen, diese Masse von Nervmuskelhirn, die wird dann von genau diesen Tischen repräsentiert, die in dieser Möbelfabrik hergestellt werden. Wäre das wirklich so, würde das Ganze eigentlich keinen Sinn machen, vor allem die Konkurrenz nicht. Um was könnte man dann eigentlich noch konkurrieren, wenn das eh schon feststeht? Wenn dann also gesagt wird, da ist so und so viel Arbeit aufgewendet worden, abstrakte Energie, das lässt sich in so und so viel Wertquanta ausdrücken, das wiederum in Geld und dieses Geld wird dann auch bezahlt. Ja, wo bleibt dann die Konkurrenz und eigentlich überhaupt der Markt? Dann wäre das ja ein rein sozusagen mechanischer Zusammenhang. So ist es aber nicht, denn man muss sich das so vorstellen und es kommt dann im dritten Band des Kapital, kommt es sozusagen, wird es auch ein bisschen aufgerollt. Diese Verausgabung von Energie in menschlicher Energie in betriebswirtschaftlichen Funktionsräumen, die steht in einem Zusammenhang, den Marx gesellschaftliche Gesamtarbeit nennt. Und diese gesellschaftliche Gesamtarbeit, die schafft ein Gesamtaggregat gesamtgesellschaftlich verausgabter menschlicher Energie. Was davon jetzt wirklich in die Geldform verwandelt, realisiert werden kann und wie, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Das ist sozusagen so wie der Tisch, was Gespenstisches ist, weil er kein Tisch, sondern abstrakte Wertgegenständlichkeit ist. So haben wir sozusagen nochmal eine noch höhere Gespenstigkeit, dass wir hier eine Gesellschaft oder die Weltgesellschaft hat eine bestimmte Masse abstrakter Arbeit verausgabt, die steht jetzt sozusagen unrealisiert im Raum, ist Resultat einer gesellschaftlichen Gesamtarbeit und jetzt kämpfen die einzelnen Kapitalien in der Konkurrenz darum, wie viel von dem Gesamtaggregat sie auf sich ziehen können. Das heißt, die einzelnen Unternehmen realisieren oder eignen sich nicht den Mehrwert an, der spezifisch in ihren vier Wänden produziert worden ist, sondern einen Teil des gesamtgesellschaftlichen Mehrwerts, den sie durch ihr billiger Anbieten in der Konkurrenz auf sich ziehen können. Jetzt, wenn wir sagen, hier liegt der innere Selbstwiderspruch vor, dann könnte man das so formulieren: Diejenigen Kapitalien, Einzelkapitalien, setzen sich in der Konkurrenz am meisten durch und ziehen den größten Teil des produzierten gesamtgesellschaftlichen Mehrwerts auf sich, die gleichzeitig durch Produktivkraftentwicklung die Produktionsweise als Ganzes, ihre Logik am meisten untergraben. Das ist sozusagen dieser innere Selbstwiderspruch in der Logik der Verwertung selber. Und natürlich wissen Sie das nicht, weil Sie einfach nur Ihr betriebswirtschaftliches Interesse vor Augen haben. Und Sie haben ja nicht eine Vogelschau, dass Sie sehen, was hier eigentlich vor sich geht, sondern eben nur Ihr Kalkül in der Konkurrenz. Was anders können Sie bei Strafe des Untergangs nicht haben. Sie vollstrecken also sozusagen geradezu diesen inneren Selbstwiderspruch. So, jetzt kann man natürlich sagen, nächster Schritt, ja, wenn das so ist, wieso ist denn dieses ganze Monstrum nicht längst über den Jordan gegangen? Jetzt haben wir doch schon ewig lang Produktivkraftentwicklung und immer wieder hat der Kapitalismus sich berappelt, immer wieder gab es neue Welle, neuen Ansatz von neuer Verwertung. Und viele, auch marxistische Theoretiker, haben daraus die Schlussfolgerung gezogen, aus dieser rein historisch-empirischen Erfahrung, nicht? Alle bisherigen Krisen sind immer wieder überwunden worden, dass der Kapitalismus mit diesem inneren Widerspruch, soweit er überhaupt anerkannt wird, eigentlich ewig leben kann. Irgendwie kommt er da immer wieder raus. Die Frage ist, worin dieses irgendwie eigentlich besteht. Und jetzt kann man sagen, es gibt tatsächlich einen historischen Kompensationsmechanismus, mit dem dieser innere Selbstwiderspruch immer wieder ausgehebelt, immer wieder kompensiert und überwunden worden ist. Und zwar gehen wir nochmal zurück zu den logischen Grundlagen. Bei der Produktivkraftsteigerung führt sozusagen das auf der Ebene der einzelnen Ware zu einer Entwertung und damit natürlich auch zu einer Verbilligung. Also jede einzelne Ware kann relativ weniger von dem gesamtgesellschaftlichen Mehrwert repräsentieren, weil diese Gesamtmasse vermindert wird. Oder für jede einzelne Ware wird immer weniger beigetragen zu dieser gesellschaftlichen Gesamtmasse von Mehrwert. Jetzt hat die Verbilligung, die damit verbunden ist, ist ja klar, wenn das der einzelne Tisch oder das einzelne Auto weniger wert ist, weil weniger Arbeitskraft dafür aufgewendet werden muss, dann wird es auch billiger. Das ist ja auch der Zweck, um sich in der Konkurrenz durchsetzen zu können. Der Effekt ist dann, dass sich die Märkte entsprechend erweitern. Also es gehen Produkte in einen größeren Konsum, in einen Massenkonsum ein, die vorher reiner Luxuskonsum waren, für die Appartement zum Beispiel. Etwa das Auto, ne? Vor dem Ersten Weltkrieg ein Luxusgegenstand für die Appartement, wie heute ein Privatflugzeug, mittlerweile ein Massenkonsumgut. Durch diesen Prozess der Produktivkraftentwicklung, der Entwertung des einzelnen Produkts, der relativen, der Verbilligung, konnte das in den Massenkonsum eingehen, die Märkte konnten sich entsprechend erweitern. Und das hat dann trotz der Herausnahme von Arbeitsaufwand, von abstrakter Energie pro einzelnem Auto, unterm Strich durch diese Erweiterung der Märkte zusätzlich sogar neue Arbeitskraft absorbiert. Also in der Gesamtmasse konnte durch diese Erweiterung, durch dieses Eingehen in den Massenkonsum die Mehrwertproduktion und dann auf der Basis eben der Anwendung, der betriebswirtschaftlichen Anwendung von dann sogar zusätzlich benötigter Arbeitskraft wieder erweitert werden. Nun hat man gedacht, das geht ewig so. Das ist einfach ein Grundsachverhalt, der wird immer so weitergehen. Deswegen hat man ja sogar noch in den 70er, 80er Jahren gedacht, das wird zum Beispiel mit der Mikroelektronik so gehen, das wird mit allen möglichen neuen Produkten so gehen, nicht? Die waren erst Luxusgegenstände oder kaum bezahlbar, nicht? Dass eine Rechnerkapazität, die Kapitalkraft eines mittleren Unternehmens erfordert hat, noch in den 70er Jahren, die steckt heute in einem Kinderspielzeug, nicht? Und ist extrem billig vergleichsweise. Und entsprechend haben sich ja die Märkte auch erweitert. Bloß der Effekt zusätzlicher Anwendung von Arbeitskraft, der ist nicht gekommen. Und da komme ich jetzt gleich drauf. Jetzt will ich nur noch mal dieselbe Logik, die ich jetzt so allgemein dargestellt habe, diesen Kompensationsmechanismus mit marxischen Kategorien darstellen. Und zwar, das ist das, was Marx die Produktion des relativen Mehrwerts nennt. Das hat meines Wissens der Klaus-Peter Ortlieb schon das letzte Mal auf seine Weise gemacht. Ich will deswegen nur kurz darauf eingehen. Und zwar, was heißt das relativer Mehrwert? Es heißt, wenn in der gesellschaftlichen Gesamtmasse durch Produktivkraftentwicklung sich die Waren, die einzelnen Waren verbilligen, dann gilt das natürlich letztendlich auch für die Konsumgüter. Wenn die Konsumgüter sich verbilligen, oder weniger wert, also das, was man isst, trinkt und sonst wie konsumiert, sich kleidet, wohnt und so weiter, wenn das relativ billiger wird, dann wird auch die Arbeitskraft für das Kapital relativ billiger. Die Reproduktionskosten in Wertgrößen ausgedrückt der Arbeitskraft sinken. Das heißt nichts anderes, als dass der Anteil an der Neuwertschöpfung eines Arbeitstags sich zugunsten des Kapitals verschiebt. Wenn die Reproduktionskosten der Arbeitskraft durch Produktivkraftentwicklung geringer werden, dann wird der Teil des Arbeitstags der Neuwertschöpfung, der Verausgabung abstrakt menschlicher Energie, der für die Reproduktionskosten dieser Arbeitskraft nötig ist, der wird relativ geringer und der Anteil der Mehrwertproduktion an diesem Arbeitstag steigt relativ. Deswegen Steigerung des relativen Mehrwerts. Nun muss man aber was dazu sagen. Das gilt pro einzelne Arbeitskraft. Und für jede einzelne Arbeitskraft, die rentabel auf einem bestimmten Produktivitätsniveau angewendet werden kann, gilt das, dass ihre Reproduktionskosten sinken für das Kapital. Der Teil der Wertschöpfung dieser Arbeitskraft pro Tag, pro Jahr und so weiter relativ steigt. Das ist richtig. Jetzt kommt es aber natürlich auch darauf an, welche Menge von Arbeitskräften gesamtgesellschaftlich überhaupt rentabel auf einem entsprechenden Produktivkraftniveau angewendet werden kann. Das heißt, wir haben eine Relation, man könnte das vermutlich, ich bin im Unterschied zu dem guten Ortlieb kein Mathematiker, also man könnte das vermutlich auch mathematisch ausdrücken, wir haben zwei gegeneinander sich verschiebende Größen. Pro einzelne Arbeitskraft steigt durch Produktivkraftentwicklung der Mehrwert, also der relative Anteil des Mehrwerts an. Gleichzeitig ist aber natürlich die absolute Gesamtmasse des Mehrwerts abhängig auch von der Anzahl der rentabel anwendbaren Arbeitskräfte. Und wenn ich jetzt gesagt habe, dieser historische Kompensationsmechanismus, der wurde sozusagen ewig verlängert. Man hat gedacht, das geht immer so weiter. Verbilligung, Erweiterung der Märkte, dann wieder mehr Arbeitskraft und damit dann Steigerung der Mehrwertproduktion. Kann man das jetzt in Marx'schen Kategorien so ausdrücken? Steigerung des relativen Mehrwerts ist immer verbunden mit auch einer Ausdehnung der Anwendung von zusätzlicher Arbeitskraft in Verbindung mit dieser Erweiterung der Märkte. Und damit schlägt natürlich der relative Mehrwert voll zu Buche. Die Hochzeit dieser Logik oder dieser Entwicklung war das berühmte Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg. Da hat sich das so wunderbar entwickelt. Steigerung der Produktivkräfte, Vermassung vorheriger Luxusgüter, Autos, Waschmaschinen, Kühlschränke, weiße und braune Ware, Unterhaltungselektronik. Unterm Strich, obwohl für das einzelne Auto, die einzelne Waschmaschine viel weniger Arbeitskraft nötig war, durch die zweite industrielle Revolution, durch die Entwicklung der Fließbänder, der Werkzeugmaschinen, der Arbeitsrationalisierung, das, was man unter dem Stichwort Fordismus fasst, benannt nach dem US-Autofabrikanten Henry Ford, das hat dazu geführt, dass die Märkte sich explosionsartig ausgedehnt haben. Plötzlich hat jeder ein Auto gehabt. Ich kann mich noch gut erinnern aus meiner Kindheit, wie das so richtig reingehauen hat. Jetzt kann sich jeder normale Mensch, immer schneller ein Auto leisten. Und unterm Strich natürlich diese Erweiterung der Märkte, diese vermasste Produktion hat absolut mehr zusätzliche Arbeitskraft benötigt. Gleichzeitig hat diese Produktivkraftsteigerung den relativen Mehrwert pro angewendeter Arbeitskraft gesteigert und damit ja ganz toll. Riesengewinne, hohe Wachstumsraten, historisch beispiellose Wachstumsraten und ständige Lohnsteigerungen und Kapitalismus ist wirklich bon. Das Dumme war nur, dass eben die Produktivitätssteigerung, die Produktivkraftentwicklung, die Verwissenschaftlichung natürlich nicht stehen geblieben ist, weil ja auch die Konkurrenz nicht stehen geblieben ist. Und das, was man sich nie hat vorstellen können, dass nämlich eine Produktivkraftentwicklung kommen könnte, die diesen ganzen wunderbaren Zusammenhang völlig zunichte macht, genau das ist mit der, das ist also die Hauptthese meines Ansatzes, mit der dritten industriellen Revolution passiert. Was ist passiert? Ich habe es vorhin schon mal kurz angedeutet. Diese dritte industrielle Revolution, diese mikroelektronischen Rationalisierungspotenziale, die übrigens bis heute noch nicht voll ausgeschöpft sind, das geht immer noch weiter, die haben zwar vordergründig dazu geführt, zu demselben wieder, nicht? Die Rechnerkapazitäten haben sich verbilligt, inzwischen hat jeder ein PC, ein Handy, also ich habe keins, aber es ist normal, es läuft ja fast wie ohne Arm rum, wenn man ohne Handy rumläuft. Und all das hat stattgefunden wie vorher. Nur zum ersten Mal in der kapitalistischen Geschichte hat diese Produktivkraftsteigerung zwar eine entsprechende Erweiterung der Märkte gebracht, aber nicht die entsprechende Reabsorption von zusätzlicher Arbeitskraft. Warum nicht? Weil die Rationalisierungspotenziale dieser neuen Technologien erstmals schneller und größer waren, als sich die Märkte ausdehnen konnten. Auf der Ebene des berühmten relativen Mehrwerts hat das bedeutet, weil sich das alles verbilligt hat und auch in Massenkonsum eingegangen ist, pro einzelner Arbeitskraft, die jetzt noch rentabel angewendet werden konnte, hat sich natürlich auch wieder der relative Mehrwert gesteigert. Aber weil die Gesamtmenge der Arbeitskräfte rapide abgeschmolzen ist in den kapitalproduktiven Sektoren, hat auch das nichts mehr genützt. Es nützt ja nichts, wenn der relative Mehrwert bei 5 Lohnarbeitskräften steigt und aber 500 oder 5000 überflüssig gemacht werden. Also das hängt eben zusammen, dass dieser alte Kompensationseffekt nicht mehr eingetreten ist. Ja, damit ist natürlich sozusagen ein Punkt erreicht, wo dieser innere Selbstwiderspruch, von dem ich anfangs und die ganze Zeit schon gesprochen habe, sozusagen historisch reif geworden ist. Jetzt kommt natürlich die nächste Frage und der nächste Schritt. Ja, wenn das so ist, und es hat auch schon in den 70er Jahren begonnen, in den 80er Jahren war das doch schon da und hat sich weiterentwickelt, warum hat es dann diese Schranke damals nicht gegeben? Warum hat es damals nicht den großen Crash gegeben? Und warum erleben wir vielleicht das erst jetzt? Und jetzt kommen wir schon näher an die Gründe für die Krise, mit der wir es jetzt zu tun haben. Ich habe bis jetzt ja nur die allgemeine Grundlogik, was sich sozusagen im innersten Kern dieser Kapitalmaschine abspielt. Das habe ich bis jetzt so sehr grob zugegebenermaßen dargestellt. Jetzt müssen wir aber noch ein paar andere Momente berücksichtigen, um sozusagen zu dem zu kommen, was sich dann entwickelt hat und warum das so kompliziert geworden ist und erst jetzt sozusagen wirklich richtig kracht. Dazu muss ich jetzt noch einen neuen Begriff einführen, der bei Marx in den 3 Bänden des Kapitals auch auftaucht, im ersten und dann wieder im dritten Band. Das ist die sogenannte organische Zusammensetzung des Kapitals. Was heißt das? Das Kapital setzt sich ja zusammen, also ein Produktionskapital, aus verschiedenen Bestandteilen. Voraussetzung ist natürlich ein akkumuliertes Geldkapital, eine bestimmte Summe Geld, die als Kapital zu fungieren hat. Damit es jetzt aber wirklich Mehrwert produziert wird, muss dieses Kapital sich ja in Produktionskapital verwandeln. Und das setzt sich nun aus grundsätzlich 2 verschiedenen Bestandteilen zusammen, nämlich einmal aus der eingekauften Arbeitskraft, die also dann ihre Energie da verwursten lassen muss. Ne? Und auf der anderen Seite aus Produktionsmitteln. Marx nennt nun den Kapitalbestandteil, der Arbeitskraft einkauft, der in Arbeitskraft sich darstellt, variables Kapital. Und zwar deswegen, weil das der einzige Kapitalbestandteil ist, nämlich die menschliche Arbeitskraft, die neue menschliche Energie verausgaben kann und deswegen die einzige Quelle des berühmten Mehrwerts ist. Und auf der anderen Seite die sachlichen Produktionsmittel im weitesten Sinn, die nennt er konstantes Kapital, weil die nur ihren eigenen Wert auf die neuen Produkte halt übertragen. Also da wird kein neuer Wert geschaffen, der bleibt konstant, wird nur aliquot, also auf die Produkte übertragen. Nun, was passiert jetzt mit dieser organischen Zusammensetzung des Kapitals? Durch die Produktivkraftentwicklung, durch die immer größere Verwissenschaftlichung, Anwendung von Technologie und so weiter. Es passiert Folgendes, schon eigentlich seit Beginn der kapitalistischen Entwicklung. Die organische Zusammensetzung des Kapitals, so sagt, nennt das Marx, steigt an, und zwar der relative Teil des konstanten oder Sachkapitals der Produktionsmittel wird immer größer. Ist ja auch klar, wenn man das jetzt philosophisch ausdrückt, der Mensch schiebt immer mehr technische, wissenschaftliche Aggregate zwischen sich und die Natur, den unmittelbaren Naturstoff. Das heißt natürlich, dass, wenn man jetzt das mal auf ein Geldkapital, das jetzt angelegt wird als Produktionskapital, sagen wir mal von 1 Million Euro bezieht, nur als Beispiel, ja, dann wird innerhalb dieser 1 Million Euro der Teil, der in sachlichen Produktionsmitteln, in Sachkapital angelegt werden muss, relativ immer größer im Vergleich zu dem Anteil, der in Arbeitskraft sich darstellen muss. Das heißt, oder da gibt es jetzt dann ein Problem damit, das zusammenhängt mit dieser Entwertung oder Entsubstantialisierung oder diesem inneren Selbstwiderspruch. Und zwar sozusagen auf der energetischen Basis, auf der Art und Weise, wie Energie benutzt wird, um diese kapitalistische Maschine in Gang zu halten. Und zwar relativ vermindert sich die eigentliche Mehrwertschöpfungspotenz, die abstrakt menschliche Energie, vermindert sich relativ immer mehr, und die mechanische Energie in Form von fossilen Brennstoffen, die wird relativ immer größer. Ist ja klar, wenn immer größere Maschinenaggregate angewendet werden, dann wird der mechanische fossile Energieeinsatz relativ immer größer und das, was der Mensch mit Nervmuskelhirn macht, wird immer mehr herabgesetzt. In der dritten industriellen Revolution, kann man sagen, kippt das endgültig. Das heißt, es wird sozusagen ein absolutes Missverhältnis hergestellt zwischen der eigentlichen Mehrwertschöpfungspotenz lebendiger menschlicher Arbeitskraft und eben diesem riesigen Aggregat, das immer mehr fossile Energie verbraucht. Da kann man jetzt natürlich sagen, hier kommt auch eine äußere Schranke dazu, nicht nur eine innere ökonomische Schranke, ein innerer ökonomischer Selbstwiderspruch, sondern auch eine äußere Naturschranke. Denn dieser immer höhere Einsatz fossiler Energien, erstens erschöpft er die Ressourcen, also das kann nicht ewig so weitergehen, irgendwann erschöpfen sich die Öl- und Gasreserven und so weiter. Ist ja auch breit in der Debatte, ne? Weiß man schon, kann man schon hochrechnen. Und zum anderen werden die Folgen dieses immer größeren fossilen Energieeinsatzes natürlich als Zerstörung der Naturgrundlagen, als Klimazerstörung und so weiter wirksam. Das heißt, wir haben hier sozusagen eine wie kommunizierende Röhren, so eine Bewegung, immer höherer fossiler Energieeinsatz mit immer größerer Naturzerstörung und immer schnellerer Erschöpfung der Ressourcen und auf der anderen Seite immer weniger menschlicher Energieeinsatz als eigentliche einzige Basis der Mehrwertschöpfung, damit auch eine innere ökonomische Schranke des Kapitals, Massenarbeitslosigkeit, Armut auf der Basis dieser mechanischen Reichtumsproduktion. Also ein ungeheurer Widerspruch. Man kann es jetzt auf der Ebene der ökonomischen Ebene, der Wertebene so ausdrücken, um das jetzt dieses Problem der steigenden organischen Zusammensetzung des Kapitals noch ein bisschen zu illustrieren, so wie es meistens in der bürgerlichen Wirtschaftswissenschaft auch dargestellt wird. In dieser Entwicklung wird ein Arbeitsplatz immer teurer. Das ist ja auch logisch, ne? Wenn also der Sachkapitaleinsatz immer größer wird, die menschliche Energie immer relativ geringer wird, dann heißt es natürlich nichts anderes, als dass, um auch nur eine einzige Arbeitskraft rentabel anwenden zu können, man immer höhere Vorauskosten hat. Es gibt da auch historische Tabellen und Berechnungen, was jetzt mal nur als fiktives Beispiel, ja, vielleicht im Frühkapitalismus, sagen wir mal, 1.000 Euro gewesen wären pro Arbeitsplatz. Das wurden im Verlauf der Industrialisierung schnell 10.000, 50.000, 100.000 Euro. Heute sind wir bei 1 bis 2 Millionen, je nach Branche, angelangt, um auch Vorauskosten in Sachkapital, um auch nur eine einzige Arbeitskraft rentabel in Bewegung setzen zu können. So, was bedeutet das jetzt wieder? Also hier greift, man sieht schon, ne, es greift eins ins andere. Es ist sozusagen eine Logik, die sich aufbaut, die immer neue Blüten sozusagen treibt und dadurch das Ganze verkompliziert, aber trotzdem kann man es nachzeichnen, was hier passiert und wie diese innere Schranke, diese Krisenschranke erreicht wird. Die Konsequenz nämlich dieser steigenden organischen Zusammensetzung, dieser immer höheren Vorauskosten ist, eine immer größere Rolle des Kreditsystems. Und warum? Das produzierende Kapital, ja, das wird ja auch immer größer mit vergrößertem Sachkapital, mit vergrößerter Produktivkraftentwicklung. Das sind ja dann immer weniger irgendwelche kleinen Klitschen, sondern riesige Agglomerationen von Kapitalverwertung. Dieses produzierende Kapital kann seine Vorauskosten immer weniger aus Eigenkapital und aus laufenden Profiten finanzieren. Es muss also, um diese Vorauskosten finanzieren zu können, um auf der nächsthöheren Stufe wieder einen neuen Produktionsprozess in Gang setzen zu können, investieren zu können, die jeweils neuesten Produktionsmittel einkaufen zu können, muss es in immer größerem Ausmaß Kredite aus dem Bankensystem aufnehmen. Das Bankensystem, in dem sammeln sich also die Spargelder, die Vermögen, das momentan brachliegende Geldkapital der Gesellschaft. Und aus diesem Töpfen, diesem Topf des Bankensystems, leiht sich das produzierende Kapital in wachsendem Ausmaß Geld, also nimmt Kredit auf, um diese wachsenden Vorauskosten finanzieren zu können.